Deutschlandfunk, der Tag.
Ich habe damals so viel unterschrieben. Es kann sein, dass nur irgendein Zauberer was herauszaubert aus einem Papierkorb oder aus einem Safe oder aus einem Aktenschrank. Ich weiß es nicht.
Mein Name ist Hase. So hat es WM-Boss Franz Beckenbauer gehalten in der Affäre um dubiose Zahlungen rund um die WM 2006. 19 Jahre nach dem Sommermärchen ist der Deutsche Fußballbund jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Warum zentrale Fragen trotzdem unbeantwortet bleiben, das erzählt uns mein Kollege Maximilian Rieger später in dieser Episode. Starten aber wollen wir mit dem Blick unseres Europakorrespondenten Klaus Remme auf den NATO-Gipfel in Den Haag. Der beschließt eine beispiellose Aufrüstung der Allianz in den nächsten 10 Jahren. Und auch Generalsekretär Mark Rutte hofiert dafür vor allem ein.
Mr. President, dear Donald, that is thanks to you pushing us.
Das ist der Tag für diesen 25. Juni 2025. Ich bin Gaspar Barenberg. Willkommen zurück in der Tag, Klaus. Grüß dich.
Hi Jasper, hallo.
Ich höre einen Hubschrauber im Hintergrund. Wo erwischen wir dich gerade?
Ja, ich habe mir lange überlegt, wo ich mich jetzt hier für dieses Gespräch hinstelle oder hinsetze. Und es ist nicht ganz einfach. Wir sind am Ende des Gipfels, aber er ist eben noch nicht ganz zu Ende. Im Medienzentrum gibt es so einen Moment in diesen Konferenzen, da fällt die Spannung ab und dann begrüßen oder in diesem Falle verabschieden sich viele, viele Kollegen fröhlich. Es ist deswegen bin ich schlicht rausgegangen, habe versucht, mir hier im Grünen, im eingezäunten Gelände ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Mal schauen, wir hören jetzt hier wahrscheinlich das ein oder andere Motorrad. Aber lass es uns versuchen.
Genau, unbedingt. Klaus, der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat inzwischen seine Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels gegeben. Auch der Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine Bilanz gezogen. Wenn wir auf diese beiden jetzt erstmal schauen, welche Botschaften wollen die beiden jetzt als Ergebnis dieses Gipfels in die Welt schicken?
Na, ich glaube, die Botschaft scheint mir klar zu sein und es ist, glaube ich, auch das erste, das wichtigste, vielleicht sogar das einzige Ergebnis dieses Gipfels. Die NATO hat zusammengehalten bei diesem Gipfel. Es hat einen Beschluss gegeben, auf den insbesondere der NATO-Generalsekretär monatelang hingearbeitet hat. Und er konnte sich am Anfang nicht sicher sein, ob er allen 32 Bündnispartnern die Idee, so sage ich es mal etwas ketzerisch, von Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten, näher bringen würde können, nämlich die Verteidigungsausgaben auf 5% hochzuschrauben. Ein massiver Sprung, insbesondere für Länder, die über viele Jahre mit 2% des Bruttoinlandsprodukts gekämpft haben. Und ein zweites Nebenprodukt dieses Gipfels ist, und das betont Friedrich Merz immer wieder, auch jetzt in der Pressekonferenz, die eben zu Ende gegangen ist, wir tun dies nicht für Donald Trump. Wir tun hier niemandem einen Gefallen, außer uns selbst. Nämlich das zu tun, was wir seit Jahrzehnten hätten machen sollen, einen gleichwertigen Beitrag zur gemeinsamen transatlantischen Sicherheit zu leisten. Das ist bisher ausgeblieben. Die Amerikaner, du weißt es, sie haben die Hauptlast getragen und Donald Trump war mit seiner Geduld am Ende.
Die Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun, sondern wir treffen diese Entscheidungen aus eigener Erkenntnis, aus eigener Überzeugung, dass die NATO insgesamt, und es betrifft vor allem den europäischen Teil der NATO, in den nächsten Jahren mehr tun muss, um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu sichern.
Um an diesem Punkt noch mal gerade zu bleiben, Klaus, das war ja eine interessante Bemerkung von Friedrich Merz. Sie ist eine Reaktion auch auf den Eindruck, der entstanden ist. Der Trump pfeift da und ruft irgendeine Zahl aus dem Bauch heraus in die Welt, verlangt Gefolgschaft von allen Alliierten. Und dieser Gipfel hat nur eine Aufgabe, genau diese Forderung zu erfüllen. Und dem setzt er entgegen, nein, wir sind auch selber inzwischen überzeugt davon. Kann es sein, dass irgendwie beides richtig ist? Die Überzeugung in Europa ist gewachsen, aber natürlich muss man auch berücksichtigen, der Trump muss irgendwie im Boot bleiben, also muss man ihm entgegenkommen.
Jasper, genau so ist es und das hat Mark Rutte auch genau so in seiner Pressekonferenz gesagt. Es kommt beides zusammen. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der zum ersten Mal ernst macht, mit Konsequenzen aus dem Ärger der Amerikaner, die Hauptlast im Bündnis tragen zu müssen. Und es kommt die russische Bedrohung für die Europäer insbesondere dazu, die Sicherheit, die gemeinsame Sicherheit in Gefahr stehen lässt. Wir wissen nicht, was Putin vorhat, aber alle sind sich einig, sich, wenn er es darauf anlegt, sich mit der NATO anzulegen, dann könnte er möglicherweise in 4 bis 5 Jahren dazu bereit sein.
Dann zurück vielleicht noch einen Schleife zur Sache selbst. Du hast es skizziert, ein enormer Sprung auf diese 3,5% plus dann 1,5% noch Ausgaben für andere verteidigungsbezogene Ausgaben. Mal global für alle erstmal gesagt, was für eine Zäsur ist das für die NATO? Wird ja schon davon gesprochen, dieser Gipfel sei in dieser Hinsicht jedenfalls geradezu historisch.
Ja, die Auswirkungen, Jasper, sind natürlich völlig unterschiedlich für die 32 Alliierten. Nehmen wir die Amerikaner. Das Ziel 3,5% für die klassischen Verteidigungsgüter ist nicht zufällig gewählt. Es entspricht in etwa der Anstrengung der Amerikaner im Moment. Mit anderen Worten, leicht ketzerisch gesprochen, die können sich zurücklehnen. Die haben das Ziel schon erreicht. Dann sind da natürlich andere, die seit Jahren mit dem 2%-Ziel kämpfen. Und die sagen, wir brauchen bis wenigstens 2035, um das Ziel zu erreichen, wollen uns einem Konsens, weil er einfach politisch so wichtig ist, hier nicht verweigern. Dann gibt es Staaten wie Deutschland, die in der Lage sind, die Schuldenbremse zu lockern und so Bedingungen herzustellen, die ihnen Schuldenaufnahmen erleichtern und dann dieses Ziel bis 2029 sogar aus Sicht der Bundesregierung in greifbare Nähe rücken lassen, sowohl die 3,5% für die klassische Verteidigung wie auch die 1,5%, die ja obendrauf kommen, für vieles, was in Haushalten möglicherweise eh schon drin steckt. Wir haben das häufig erwähnt, also eine Verbesserung von Straßen und Brücken, dass sie für die militärische Mobilität nutzbar sind, digitale Infrastruktur, Krisenschutz, Grenzschutz. Also da gibt es viele Faktoren, die auch in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich ausfallen können.
Die Erwartung insbesondere unter den europäischen Verbündeten war ja im Gegenzug zu dieser Zusage, dass sie von Donald Trump dann wiederum nicht nur Geschlossenheit bekommen und eine Teilnahme an dem Gipfel, sondern auch das klare Bekenntnis zum gegenseitigen Beistandsversprechen. Jetzt gab es da unterschiedliche Signale. Auf dem Flug nach Den Haag hat Donald Trump eine Bemerkung gemacht, die gleich wieder Zweifel geweckt hat. Dann wiederum hat er eine andere Aussage hier gemacht. Mit welchem Eindruck gehst du von diesem Gipfel?
Es ging ein bisschen hin und her. Du hast es gesagt und es war eine letzte Wolte der Aufregung im Prinzip, weil sie eben erst auf dem Hinflug entstand. Wir wissen, Donald Trump hat nicht zum ersten Mal Zweifel gesät an der Zuverlässigkeit der Amerikaner in Bezug auf die Beistandspflicht. Und als er auf dem Flug sagte, na ja, da wollen wir noch mal gucken, Artikel 5, den kann man ja unterschiedlich definieren. Ich fühle mich eigentlich meinen Freunden in der NATO verpflichtet, denen will ich helfen. Meiner Ansicht nach ist das eine klare Konditionierung. Aber dann gab es hier schnell nach Landung Klarstellungen. Die Amerikaner haben sich hier als zuverlässige Verbündete präsentiert. Wenn wir auf die ganz kurze Abschlusserklärung schauen, kurz im Vergleich zu Gipfeln anderer Jahre, dann haben wir es hier mit 5 Absätzen zu tun, mit einer einzigen DIN A4-Seite und ganz oben steht die felsenfeste Verankerung von Artikel 5, zu der alle Verbündeten stehen. Und das, was ich über die Diskussion in der Arbeitssitzung gehört habe, die natürlich hinter den verschlossenen Türen stattfand, dann war auch da Trump kooperativ und unmissverständlich in die Richtung, dass er bereit war, für die Zeit seiner Präsidentschaft, also für die nächsten 4 Jahre, die USA als zuverlässigen Verbündeten zu garantieren.
Dann müssen wir noch über einen Punkt sprechen. Wir haben schon angedeutet, dass es gegenüber Trump ordentliche Zugeständnisse gab, schon in der ganzen langen Vorbereitung auf diesen Gipfel, dass das alles auch stark nach seinen Vorstellungen und Wünschen abläuft. Man kann ein bisschen den Eindruck gewinnen, das Thema Ukraine, der Abwehrkampf gegen die russische Aggression und auch der Auftritt von Präsident Zelensky, das alles hat ein bisschen leiden müssen, ist ein bisschen arg in den Hintergrund getreten. Das wäre jedenfalls ohne Trump sicherlich anders gewesen. Kann man sagen, die Ukraine ist in gewisser Weise ein Verlierer dieses Gipfels oder geht das viel zu weit?
Nein, ich würde so weit gehen. Alles das, was rund um Zelensky stattgefunden hat, das muss man einfach so sagen, das haben die Europäer den Amerikanern mühsam abgerungen. Ob es etwa der NATO-Ukraine-Rat wenigstens auf Ebene der Außenminister war, ob es die Rolle Zelenskys beim königlichen Empfang war, ob es die bilateralen Treffen sind, die neben der Arbeitssitzung hier mit Zelensky stattgefunden haben. Auch der Bundeskanzler wird sich noch hier mit ihm treffen. All das hat eigentlich gegen den Willen, das Interesse der Amerikaner stattgefunden. Die hätten hier ohne Zelensky gut leben können, denn Trump ist der Auffassung, eine zu feste Verpflichtung für die Ukraine erschwert meine Bemühungen, zwischen Russland und der Ukraine einen Waffenstillstand, vielleicht einen länger andauernden Waffenstillstand zu verhandeln. Deshalb die große Skepsis der Amerikaner. Ich will ein zweites Thema, weil es damit zu tun hat, erwähnen. Das, was da jetzt auf die NATO, man könnte auch sagen auf uns alle, zurollt, ist eine Investitionsschwemme. Wir haben es mit Hunderten von Milliarden Euro zu tun. Damit wird auch die ukrainische Industrie gestärkt. Und Jasper, wir haben das in den letzten Wochen ein paar Mal gehört. Die NATO ist so beeindruckt von dem, was die Ukrainer unter schwierigsten Verhältnissen auf dem Schlachtfeld erreichen, dass inzwischen sogar der Lernprozess in die andere Richtung geht. Wir können von der Ukraine lernen, wie man schnell aufrüstet. Da wird es gerade, was den Drohnenkampf angeht, Lektionen geben, wo Kiew sehr, sehr hilfreich sein kann, ob noch als Befreundete, als Partnernation oder als möglicherweise späteres Mitglied. Diese Investitionen führen zu Problemen innerhalb der NATO. Wir werden das vermutlich in den nächsten Jahren hören, denn so viel, wie im Moment bestellt werden soll, kann die Industrie gar nicht liefern. Die Preise werden möglicherweise höher gehen, als sie hochgehen sollten. Das werden wir in den 1, 2, 3 Jahren, die jetzt folgen, bis die Kapazitäten aufgebaut sind, Jasper, verfolgen und bemerken, mit all den Gefahren, die im Spiel sind, wenn Hunderte von Milliarden in kurzer Zeit europaweit investiert werden.
Und wenn ich dann richtig gehört habe, hat sowohl Mark Rutte als auch der Bundeskanzler haben beide in ihren Pressekonferenzen nochmal ausdrücklich betont, dass die Allianz an der Seite der Ukraine steht. Ist das auch ein bisschen, muss man dann mitdenken, das unterstreichen wir jetzt nochmal so deutlich, um ein bisschen die Zweifel, die Fragezeichen mit Blick auf die USA aus der Welt zu schaffen.
Ja, denn die Frage war, was können wir denn Kiew geben, was können wir Selenskyj geben, außer einer Wiederholung dessen, was wir schon geleistet haben. Und es war völlig klar, ich verfolge das ja nun seit langer Zeit in den Gipfeldokumenten vor 2 Jahren in Vilnius, im Gipfeldokument in Washington vor einem Jahr. Da spielte die Ukraine eine feste Rolle. Wir haben monatelang berichtet über Zusagen oder Nichtzusagen, die man Kiew macht in Bezug auf eine NATO-Mitgliedschaft. Und jetzt muss der Kunsttrick genügen zu sagen, naja, wir sagen jetzt nichts zur Ukraine, aber alles, was wir in Washington beschlossen haben, gilt ja weiter, solange wir nichts anderes beschließen. Das ist so der Restkonsens, auf den sich die 32 hier einigen konnten. Wie gesagt, gegen entschiedenen Druck aus Washington. Aber insgesamt haben dann eben die Osteuropäer, auch Deutschland und die Franzosen, noch ein kleines Wörtchen mitzureden. Und deshalb ist die Ukraine hier nicht völlig als Thema verschwunden.
Zum Schluss, Klaus, du hast darüber gesprochen, wie weit alle dem amerikanischen Präsidenten entgegengekommen sind. Es gibt Berichte darüber, dass es Strategien gibt, ihm zu schmeicheln. Das wäre besonders erfolgreich, ihn zu hofieren geradezu. Jetzt macht hier das Wort die Runde von der Unterwerfung der Europäer auf diesem Gipfel. Passt das oder muss man es irgendwie anders formulieren?
Ich habe das Gefühl, das Thema wird gerade diskutiert. Wie gehen wir um mit diesem amerikanischen Präsidenten? Wir haben verschiedene Spielarten bei bilateralen Begegnungen im Oval Office erlebt. Einen geradezu, ja, unterwürfigen Mark Rutte an der Seite von Donald Trump in Washington. Einige haben von einer Schleimspur geredet, die er da hinterlassen hat, weil er einfach ihm nach dem Mund geredet hat und wenig Rückgrat gezeigt hat. Ich glaube, Mark Rutte wusste, dass hier viel auf dem Spiel steht. Und ich weiß nicht, ob wir weiterkommen würden, wenn dieser Gipfel hier anders als geschehen in einem Konflikt geendet wäre, wo der Trump konfrontativ auftritt und die NATO sich selbst blockiert. Das wollte Rutte als Generalsekretär mit diesem Amtsverständnis sicher vermeiden. Das ist ihm gelungen. Ich würde mitnehmen hier, dass eine selbstbewusste Haltung gegenüber Trump ein Mittelweg ist, nicht die eigenen Interessen durchdrücken, aber so wie Friedrich Merz auftreten und sagen, pass mal auf, das, was wir hier vorhaben, das machen wir nicht, um Trump einen Gefallen zu tun, sondern es ist in unserem Interesse, das ist eine selbstbewusste Haltung Europas, wenn es um die Verteidigungsausgaben geht. Und insofern würde ich auch das Wort unterschreiben, das ist ein bisschen weitgehend, aber mir hat es gefallen, dass der finnische Präsident von einer Neugeburt der NATO gesprochen hat, nämlich die Tatsache, dass die Europäer auf Augenhöhe mit den Amerikanern an einem Strang ziehen, wenn es um die Verteidigung geht. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass diesen Gipfel auch für dahin charakterisieren wird. Wir hatten ja im vergangenen Jahr in Washington das 75-jährige Bestehen der NATO. Das wurde als Meilenstein gefeiert, damals noch mit Joe Biden. Ich halte dieses Jahr für fast das Wichtigere, in dem sich endlich das bewahrheitet hat, was Trump in dieser Amtszeit, Biden in der letzten, Trump in seiner ersten, Obama in seiner Präsidentschaft. Ich bin sicher, wenn ich in die Archive schaue, Jasper, dann finde ich Clinton und Bush Junior, Bush Senior, die alle beklagt haben, wir zahlen zu viel, ihr zu wenig. Das musste korrigiert werden. Das ist, glaube ich, zumindest auf dem Papier hier in Den Haag geschehen. Jetzt werden wir die nächsten Jahre verfolgen.
Klaus, vielen Dank und Grüße nach Den Haag.
Danke, gerne. Tschüss, Jasper.
Für Sie jedenfalls besteht kein Zweifel. Der Deutsche Fußballbund hat vorsätzlich Steuern hinterzogen, hat mit Schwarzgeldzahlungen hantiert und hat das korrupte System des Weltfußballverbandes FIFA unterstützt. Diese klaren, harten Worte kamen heute von Richterin Eva-Marie Diestler am Frankfurter Landgericht. Ihr Urteil im Sommermärchenprozess rund um die Austragung der WM 2006. Der DFB muss 130.000 Euro Strafe zahlen. Ein langes Verfahren geht damit so langsam jedenfalls zu Ende. 9 Jahre nach den ersten Enthüllungen im Spiegel, nach 14 Monaten Prozess, nach 33 Verhandlungstagen im Gericht in Frankfurt. Wollen wir uns jetzt genauer anschauen mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Hallo Maximilian.
Hallo Jasper.
Und Maximilian, schlag vor, wir machen erstmal einen großen Sprung zeitlich zurück zum Kern des Ganzen. Und da geht es ja eben von Anfang an um diese dubiosen Zahlungen rund um die Austragung der WM in Höhe von 6,7 Millionen Euro. Worum geht es? Was ist anstößig, was ist verdächtig, was ist dubios an dieser gigantischen Summe?
Genau, also wir müssen ins Jahr 2002 zurückspringen. Damals überweist Franz Beckenbauer, damals Organisationschef der WM 2006, 10 Millionen Schweizer Franken über einen Umweg in der Schweiz auf ein Konto einer katarischen Firma. Und diese Firma gehört dem katarischen Fußballfunktionär Mohammed bin Hammam. Und Beckenbauer bekommt im gleichen Zeitraum ein Darlehen, ein Kredit in Höhe von 10 Millionen Schweizer Franken von Robert Leo Dreyfus. Der war kurz davor noch Adidas-Chef. Und dieses Geld will Dreyfus dann ein paar Jahre später wieder zurückhaben. Das Geld kriegt er dann auch irgendwann zurück, aber nicht mehr von Franz Beckenbauer persönlich, sondern der DFB überweist 6,7 Millionen Euro. Das entspricht den 10 Millionen Schweizer Franken. Erst an die FIFA und die FIFA überweist es dann weiter an Robert Louis Dreyfus. Das heißt, wir haben hier 6,7 Millionen Euro, die über verschiedene Wege im Anfang der Nullerjahre im Vorfeld der WM 2006 geflossen sind. Lange Zeit war diese Zahlung eben nicht bekannt, bis der Spiegel 2015 das dann öffentlich gemacht hat.
Hat das öffentlich gemacht? Mit welchem Verdacht? Was hinter diesen Zahlen stecken könnte.
Genau, also der Verdacht war damals, als der Spiegel das dann rausgebracht hat, war die WM 2006, das Sommermärchen, über das wir uns alle, die das miterlebt haben, ja so gefreut haben, war das gekauft. Das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, weil es eben eine Ära war in den internationalen Sportverbänden und gerade auch im Weltfußballverband FIFA, wo Korruption eben gang und gäbe war. Und da fallen solche Zahlungen aus Deutschland an einen katarischen Funktionär, der einflussreich im asiatischen Verband gewirkt hat, eben dann auf. Und da stellt man sich natürlich die Frage, war das Stimmenkauf? Nun war die Vergabe für die WM schon 2000 und das Geld ist ja erst 2 Jahre später geflossen. Ja. Ist jetzt nicht völlig außergewöhnlich, dass man sagt, ja, ja, wir überweisen das Geld später.
Lass mal Gras drüber wachsen.
Wir lassen mal Gras drüber wachsen und so. Aber es wurde eben auch nie bewiesen, dass es Stimmenkauf war. Es gibt auch andere Theorien. Diese Erstüberweisung von Beckenbauer nach Katar hatte den Überweisungszweck Asian Games 2006, TV-Deals. Da muss man dazu wissen, 2002 gab es ja auch die Kirch-Pleite. Kirch damals Riesenplayer im Sport-TV-Rechte-Business. Da waren auf einmal ganz viele TV-Rechte wieder auf dem Markt. Vielleicht hing das dann damit zusammen. Oder, und das ist dann eben die Theorie, die dann auch jetzt vor dem Landgericht Frankfurt dann auch sozusagen als am wahrscheinlichsten angenommen wurde, das Geld von Beckenbauer an bin Hammam ist deswegen geflossen, weil der katarische Funktionär 2002 Vorsitzender der Finanzkommission der FIFA war. Und diese Finanzkommission hat dann eben einen sogenannten Organisationszuschuss für die WM in Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken zurücküberwiesen an den DFB. Wofür jetzt das Geld an den Funktionär geflossen ist, man weiß es nicht. Das ist eben das System FIFA von damals, wo eben es diverse Geldflüsse gab, von denen man bis heute nicht weiß, wofür sie jetzt eigentlich geflossen sind.
Aber was übrig geblieben ist, ist eben dieses jahrelange Gerichtsverfahren, erst lange Ermittlungen, dann eben die Eröffnung des Verfahrens und heute ein gewisser Abschluss übrig bleibt, jetzt in Anführungsstrichen nur noch vorsätzliche Steuerhinterziehung, 130.000 Euro Strafe. Wie fügt sich das jetzt in das Bild, wenn wir diesen ganzen Weg zurückgedacht haben bis zu den Anfängen der Affäre?
Ja, ich habe jetzt natürlich ein großes Bild aufgemacht und am Ende ist es sehr banal, was da eigentlich verhandelt wurde, nämlich eben eine Steuerhinterziehung. Und das liegt eben daran, dass der DFB diese 6,7 Millionen Euro ja irgendwie verbuchen musste und das hat er halt als Betriebsausgabe verbucht und hatte dann im Verwendungszweck, als das Geld an die FIFA geflossen ist, WM-Gala 2006 angegeben. Diese Gala hat es halt nie gegeben. Und deswegen hat die Steuerverhandlung dann gesagt, naja, also wenn es die Gala nicht gegeben hat, dann gucken wir mal so, was ist denn das für eine Buchung? Selbst wenn es Schmiergeld gewesen wäre und das sozusagen ordentlich verbucht worden wäre als Schmiergeld, okay, ja, wäre das zu dem Zeitpunkt auch noch okay gewesen, also nicht legitim gewesen, aber steuerrechtlich okay gewesen, hätte man absetzen können. Aber da der DFB das eben dann im Jahr 2006 verbucht hat und nicht dann, als das Geld ja tatsächlich geflossen ist, nämlich schon 2002, da fing dieser Handel ja an, hat dann eben, haben die Steuerbehörden gesagt und das Gericht hat dem dann heute eben auch oder hat dann auch geurteilt, dass das eben Steuerhinterziehung war, weil diese 6,7 Millionen Euro vom DFB falsch verbucht worden sind im Jahr 2006, dadurch dem Fiskus ein Schaden entstanden ist von mehr als 2 Millionen Euro und deswegen dann jetzt die Strafe heute und eben auch das Urteil, dass der DFB da Steuerhinterziehung begangen hat.
Und bemerkenswert ist ja unter anderem, dass verurteilt worden ist nicht eine Person, die verantwortlich zum Beispiel für den Plan oder die Durchführung einer solchen Steuerhinterziehung ist, sondern verurteilt worden ist der DFB als Organisation. Wir erinnern uns, ursprünglich waren in diesem Prozess ja auch führende DFB-Funktionäre angeklagt. Theo Zwanziger zum Beispiel, Wolfgang Niersbach oder auch Horst Schmidt. Und die waren jetzt gar nicht mehr dabei.
Genau.
Am Ende nicht mehr, am Anfang schon, am Ende nicht mehr. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
Da wurde das Verfahren gegen Geldauflage eingestellt. Also bei Horst L. Schmidt wurde es auch schon vorher abgespalten wegen gesundheitlicher Gründe. Wir reden halt auch über inzwischen sehr alte Männer. Und da hat das Gericht dann das Verfahren gegen eine Geldauflage in Höhe von 65.000 Euro eingestellt. Bei Wolfgang Niersbach waren es dann 25.000 Euro. Und bei Zwanziger dann auch nur noch 10.000 Euro. Und Theo Zwanziger war auch derjenige, der am längsten noch gesagt hat, nein, ich will das ausgeurteilt haben, weil er eben seit Beginn, alle drei haben gesagt, wir sind unschuldig, aber Theo Zwanziger hat wirklich seit Beginn gesagt, ich hatte damit nichts zu tun, ich habe es sogar versucht aufzuklären. Er hat sich dann am Ende eben auf diese im Vergleich auch geringe Geldzahlung eingelassen und die Richterin hat eben dann auch gesagt zu ihm, es sitzt der Falsche auf der Anklagebank. Okay. Und so blieb am Ende nur der DFB übrig.
Die Anwälte des DFB haben ja bis zuletzt einen Freispruch gefordert. Sie haben den Vorwurf der Steuerhinterziehung auch bis zuletzt vehement bestritten. Ganz anders die Richterin in ihrer Urteilsbegründung heute. Sie bescheinigt dem Deutschen Fußballbund bei dieser ganzen jahrelangen Aufarbeitung der Affäre ein Zitat katastrophales Bild abgegeben zu haben. Die Richterin hat richtig heftige Kritik geübt heute am DFB. Was sind die wichtigsten Sachen, die wir da nennen sollten?
Es war auch nicht das erste Mal, dass sie wirklich deutliche Worte gefunden hat. Sie hat auch früh im Verfahren gesagt, sie hat noch nie ein Verfahren erlebt, in dem Zeugen so schlechte Erinnerungen hätten. Sie sprach von einer grassierenden Krankheit namens ansteckende Erinnerungsschwäche. Also das hat sie schon sehr früh deutlich gemacht. Und sie hat dann eben zum DFB gesagt, ja, durch das Verhalten, dadurch, dass der DFB eben seit jetzt bald 10 Jahren damit nicht richtig umgegangen ist, eine Selbstanzeige 2015 hätte zum Beispiel schon einen Großteil des Verfahrens womöglich einfach nicht stattfinden lassen, wenn der DFB damals eben schon gesagt hätte, jo, es war falsch gelaufen, regeln wir, bevor der Spiegel damit an die Öffentlichkeit geht. Ist nicht passiert. Seitdem hat sie dann gesagt, astronomische Anwaltskosten dadurch verursacht, weil da nämlich viele Anwälte mit beschäftigt waren. Und sie hat eben auch gesagt, der DFB, Fußball Deutschland, war Teil des Systems FIFA und der DFB hat dieses System eben auch unterstützt. Und das ist eben, das sind echt Breitseiten, die der DFB da heute nochmal bekommen hat.
Dann lass uns nochmal auf diesen Betrag schauen, der Strafe 130.000 Euro, das klingt jetzt für meine Ohren jedenfalls, wenn ich an den DFB denke und mit wie viel Geld die da so hantieren, klingt das eher nach einer überschaubaren Summe. Allerdings muss man vielleicht dazu sagen, dass der finanzielle Schaden für den DFB seit längerem schon viel, viel größer ist. Der DFB musste nämlich 2017 22 Millionen Euro zurückzahlen, weil ihm wegen der Affäre für das Jahr 2006 eben die Gemeinnützigkeit entzogen worden war. Bleibt es sozusagen unter dem Strich jetzt bei diesem doch erheblichen finanziellen Schaden für den DFB?
Das steht noch nicht fest, aber es ist sehr wahrscheinlicher geworden durch das Urteil heute. Der DFB klagt aktuell noch vor dem Finanzgericht Kassel gegen diese Steuerrückzahlung. Er hat gezahlt und wenn er diesen Prozess gewinnen würde, dann würde er das Geld plus Zinsen zurückbekommen. Aber dadurch, dass eben heute erstmal das Gericht festgestellt hat, ja, es gab eine Steuerhinterziehung, ist die Argumentation für den DFB vor dem Finanzgericht in Kassel eben deutlich schwieriger geworden. Deswegen ist es jetzt eher unwahrscheinlich, dass die Gemeinnützigkeit rückwirkend wieder anerkannt wird für 2006. Und deswegen wird es wahrscheinlich so bleiben, dass die 22 Millionen Euro für den DFB weg sind.
Jetzt hat die Richterin ja heute unter anderem auch gesagt, im Grunde genommen durch die Blume, der Ruf des DFB ist ruiniert, hat jedenfalls großen Schaden genommen im Laufe dieser Affäre. Ich habe mich nur gefragt, stimmt das überhaupt? Also mein Eindruck ist es nicht. Wie würdest du das beurteilen? Hat der Ruf des DFB stark gelitten?
Ich würde schon sagen, ja. Okay. Also gerade weil die Fallhöhe eben auch so immens war. Wir haben einmal auf der einen Seite das Turnier 2006, was ja wirklich eine Begeisterung ausgelöst hat, was top organisiert war, wo Franz Beckenbauer dann eben, nachdem er als Spielerweltmeister geworden ist, als Trainerweltmeister geworden ist, da noch die WM geholt hat. Also Lichtgestalt, unantastbar. Und deswegen war eben die Fallhöhe 9 Jahre später, als dann die Veröffentlichung des Spiels kam, so groß. Und der DFB hat sich eben in den Jahren danach auch nie so richtig in ruhiges Fahrwasser danach begeben. Es gab in der Zeit mehrere Präsidenten, die aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem eben auch wegen der Aufarbeitung dieser Affäre, dann gegangen sind oder damit immer noch irgendwie zu tun hatten. Es war immer eine Altlast. Auch die finanziellen Probleme gab es dann natürlich auch durch diese Steuerrückzahlung. Und der Verband ist erst so seit 2022 mit Bernd Neuendorf wieder so ein bisschen in Ruhe gekommen, ist aber immer noch und leidet immer noch darunter, was eben jetzt in den vergangenen, wir reden über mehr als 20 Jahre inzwischen, passiert ist. Und das Image bei den Fans und auch gerade auf Hochzeiten der Affäre in der Politik hat gerade da gelitten, weil man eben sich nicht mehr sicher sein konnte, wie gut wird der DFB eigentlich geführt? Oder sitzen da nicht tatsächlich ganz schön viele Amateure an einer wichtigen Stelle und wir überlegen uns zweimal, wie viel Steuergeld wir dann womöglich investieren.
Okay. Und wie sieht's mit dem organisierten Weltfußball aus? Korruption in der FIFA, haben wir schon drüber gesprochen, wird jetzt auch wieder angeprangert. Hat der Weltfußball erkennbar in irgendeiner Form Schlussfolgerungen daraus gezogen, macht jetzt Dinge anders, damit sowas sich nicht wiederholen kann?
Es gab einen kurzen Moment 2015, es ist jetzt fast auf den Tag genau 10 Jahre her, dass in der Schweiz ja auch FIFA-Funktionäre verhaftet wurden wegen des Korruptionssystems. Wir erinnern uns vielleicht an die Bettlaken, die dann hochgezogen wurden, als sie aus dem Hotel rausgezogen wurden in Zürich. Und da gab es dann Reformen. Die WM wurde ja vorher in einem relativ kleinen Kreis vergeben, wo man eben auch relativ gut dann wusste, wen man bestechen musste. Das ist heute anders. Das ist auf der Mitgliederversammlung der FIFA wird das entschieden. Aber das System ist dann abgelöst worden in den vergangenen Jahren eben durch ein anderes System von Hinterzimmerdeals, wo eben auch schon vorher feststeht, wie die WM zum Beispiel vergeben wird und wo es dann auch ganz viele Profiteure in den einzelnen Verbänden gibt, wo es dann vielleicht nicht mehr auf solche Bestechungsgelder hinausläuft. Aber das System ist immer noch darauf angelegt, dass diejenigen, die innerhalb des Systems arbeiten, echt gut damit Geld verdienen können. Und es gibt immer noch so wenige Deals. Gerade läuft die Club-WM in den USA. DAZN, der Streaming-Anbieter, hat die Senderechte für 1 Milliarde Euro bei der FIFA gekauft und hat dieses Geld nur dadurch zustande gebracht, weil der saudi-arabische Staatsfonds eben bei DAZN eingestiegen ist und das zufällig genau die gleiche Summe war. So, das ist wahrscheinlich juristisch keine Bestechung, aber es läuft auf irgendwie das gleiche System hinaus, dass es immer noch schmierige Deals gibt im Weltfußball. Und das hat sich nicht geändert.
Maximilian, Dankeschön.
Bitteschön.
Und das war der Tag für diesen 25. Juni 2025. Wir freuen uns über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Das Team heute, Dirk Oliver Heckmann und Jasper Barenberg. Und tschüss.